Göttlichen Willen vollzogen. Ja, was bedeutet Weihe? Wenn wir Gott etwas weihen, dann übereignen wir es ihm. Und wenn wir uns selbst ihm weihen, dann übereignen wir uns ihm. Wir treten sozusagen unsere Rechte an ihn ab. Einmal sagt er zu Luisa: Es geht dich nichts an, wie ich mit dir verfahre. Du hast mir deinen Willen geschenkt. Du hast mir die Rechte abgetreten. Du hast nur noch das Recht, die Güter des göttlichen Willens in Besitz zu nehmen. Das ist eben dieser Austausch. Der Herr will uns also dann die Rechte über den göttlichen Willen übereignen. Eine Weihe ist nicht ein einmaliger Akt, sondern der muss immer wieder erneuert werden und möglichst täglich, damit das nicht nur Worte bleiben, sondern damit wir in diese Haltung hineinwachsen. Denn es geht bei der Weihe um eine Haltung, um eine innere Haltung, die in uns wachsen muss, sodass es sich verwirklicht. Das hat schon der heilige Ludwig Maria Grignion de Montfort geschrieben in seinem Büchlein da, das Goldene Buch, die Weihe an die Mutter Gottes. Es geht darum, das zu leben. Der Herr spricht immer wieder davon, dass das Leben des göttlichen Willens in unserer Seele nur wächst durch die Wiederholung. So wie er sagt, er kann als Sohn Gottes in einem einzigen Akt alles wirken, im göttlichen Willen. Wir können das nicht. Er sagt, wir nehmen das Leben des göttlichen Willens nur nach und nach in Besitz durch die Wiederholung unserer Akte. Und dazu gehört eben auch die Weihe. Weihe bedeutet Hingabe an den göttlichen Willen. Und Weihe bedeutet täglich die Aufmerksamkeit. Was will Gott heute von mir? Wie will er mich führen? Er hat von Ewigkeit her schon für jeden eine göttliche Version vorbereitet. Denn der Sündenfall war nicht vorgesehen. Gott hat die Akte eines jeden Menschen schon vorbereitet, von Ewigkeit her. Und zwar die, die wir im göttlichen Willen hätten tun sollen. Und durch den Sündenfall hängen die sozusagen in der Schwebe. Sie sind da, sie sind von Gott geschaffen worden, aber sie sind in der Schwebe, sie müssen in Besitz genommen werden. Adam sollte das zuerst tun für alle seine Nachkommen und er hat also mit dieser Aufgabe begonnen. Er hat den Samen für die Akte all seiner Nachfahren angefangen zu bilden. Aber er sollte das eigentlich für alle seine Nachkommen tun. Jetzt hat Jesus diese Aufgabe übernommen, als der neue Adam in seiner Menschheit, vor allem während der 30 Jahre seines verborgenen Lebens, das war eigentlich der größere Teil seiner Mission, das verborgene Leben, wo er die Akte einer jeden Seele, die Gott vorbereitet hatte, in sich aufgenommen hat. Und er musste Sühne leisten und Sühne leiden, Tode leiden. Für jeden Akt, wo wir dem göttlichen Willen einen Tod gegeben haben, dadurch, dass wir diese Akte nicht angenommen haben. Also Jesus hat das für uns getan und er hat es in Verbindung mit unserer himmlischen Mutter Maria getan. Und wir sollen jetzt sozusagen diese Akte, diese göttliche Version, die der Herr für uns vorbereitet hat, von Ewigkeit her vorbereitet hat, aus den Händen und in Vereinigung mit der Mutter Gottes in Empfang nehmen. Wir haben eben in der Aufopferung gebetet. Heiligstes Herz Jesu, ich bin arm und ein unwürdiger Sünder und bitte dich um die Gnade, deiner Mutter zu erlauben, in mir die göttlichen Akte zu bilden, die du für mich und für alle Seelen erworben hast. Es geht also durch die Vermittlung seiner Mutter. Und dann heißt es weiter, diese Akte sind die kostbarsten von allen, da sie die ewige Macht deines Fiat tragen. Das heißt, sie sind ja alle aus dem ersten Akt der Schöpfung, dem göttlichen Fiat hervorgegangen. Und sie warten auf mein, ja, dein Wille geschehe. Nur dadurch nehmen wir diese Akte in Empfang. Im Garten Gethsemane hat der Herr durch dieses dreimalige Gebet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, für sozusagen einen Vertrag mit dem Vater geschlossen. Der Vater wird uns also diese Akte schenken. Eben Jesus hat die ganze Sühne dafür geleistet. Wenn es dort heißt, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, das bezieht sich nicht auf das Leiden, denn Jesus hat diese Stunde herbeigesehnt, sondern diesen Kelch, das ist, sind die Übel des menschlichen Willens, die Jesus auf sich nehmen sollte. Das war das größere Leiden für ihn, nicht die äußeren Leiden, wie man immer sagt, ja, er hat Angst gehabt wie wir und so vor den Leiden und das waren ja eine regelrechte Folterung, die er da erleiden musste. Nein, das war es nicht, sondern die Übel des menschlichen Willens, die er auf sich nehmen musste. Und das hat ihn Überwindung gekostet, denn er war eben als Gott, er war heilig und rein und er sollte sich jetzt mit unserem Schmutz bekleiden. Es ist, als wenn wir in eine Jauchegrube eintauchen müssten, um uns da überhaupt mal eine Vorstellung von zu machen. Um nicht nur äußerlich beschmutzt zu werden, er musste das auch noch in sich aufnehmen. Obwohl er durch die Sünde, sie konnte nicht in ihn eindringen. Und trotzdem musste er alle Auswirkungen der Sünden aller Menschen auf sich nehmen. Das war dieser Kelch, vor dem ihm schauderte, vor dem ihm ekelte. Er sagt es mal an einer Stelle, es bereitet ihm Ekel, unsere Sünden auf sich zu nehmen. Und trotzdem, seine Liebe ist größer, sie überwindet diesen Ekel. Und vor allem die Liebe zum Vater hat ihn sprechen lassen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er sagt dann in den Schriften Luisas, das hat er gebetet für uns. Wir können uns also mit diesem Gebet vereinigen, wenn wir wirklich in der Versuchung sind, müssen wir bewusst in dieses Gebet eintreten. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn der Herr uns Prüfungen und Leiden auferlegt, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist der Kelch des Trostes, den der Engel ihm vom Vater her gebracht hat. All die Fiats enthält dieser Trost, Kelch des Trostes, all die Fiats der Seelen, für die er diese Übel auf sich genommen hat und die diese Erlösungstat dankbar annehmen, das hat ihm Trost bereitet. Was ihm besonderen Schmerz bereitet hat im Garten Gethsemane, ist zu sehen, dass für viele Seelen all das, was er gelitten hat, ja, unwirksam bleiben wird, dass er es praktisch umsonst gelitten hat. Sie nehmen es nicht an, sie weisen es ab. Das ist wieder sein Liebesmartyrium, Er gibt sich ganz hin aus Liebe zum Vater und für uns. Und diese Liebe wird von vielen Seelen zurückgewiesen. Und das hat ihm auch eben ein inneres Martyrium. Er sagt immer, die Flammen der Liebe ersticken ihn. Wenn sich seine Liebe nicht ausgießen kann, ist das ein Leiden für seine Liebe. Wenn sie sich nicht ausgießen kann, wenn wir sie nicht in Empfang nehmen. Deswegen bereiten wir ihm einen sehr großen Trost, wenn wir die Stundenuhr beten, weil wir uns da mit diesen seinen Leiden vereinigen und dann auch seine Liebe, die in seinen Leiden fließt, in uns aufnehmen können. Dadurch werden wir auch Kraft in unseren eigenen Leiden finden. Wir finden innere Heilung und Kraft, wenn wir uns mit den Leiden Jesu Christi in seiner Stundenuhr vereinigen, wenn wir ihm dafür danken und ihm unsere Liebe bezeugen. Jetzt kommen wir zur Aufgabe unserer lieben Mutter. Na, jetzt ist der Text verschwunden. Heute haben wir die Betrachtung vom fünften Tag im Buch Die Jungfrau Maria und in der Aufopferung heißt es: Um mich heute zu ehren, übergib bei jeder Handlung deinen Willen in meine mütterlichen Hände und bitte mich, dass ich anstelle des deinen den göttlichen Willen wirken lasse. Wir können das so im Sinne der guten Meinung tun, am Morgen und das öfters am Tag erneuern. Die Mutter Gottes sagt ja, wir sollen dreimal am Tag auf ihren Schoß kommen und da bringen wir ihr alle Handlungen. Alles, was wir im Tage tun und leiden werden, übergeben ihr also mit jeder Handlung, wir können es auch mit jedem Herzschlag, mit jedem Atemzug, jedem Gedanken und so weiter. Wir sagen, übergebe ich dir meinen Willen in deine mütterlichen Hände, bitte dich, liebe Mama, dass du anstelle meines Willen den göttlichen Willen in mir wirken lässt. Sie hat die Macht, das Leben des göttlichen Willens in uns zu zeugen und sie hat auch die Macht, unseren menschlichen Willen umzuwandeln, wenn wir unseren Willen in ihre Hände geben, dann wird sie ihn reinigen und schmücken und ihn der allerheiligsten Dreifaltigkeit zu Füßen legen, so wie sie ihren Willen der allerheiligsten Dreifaltigkeit zu Füßen gelegt hat. Und sie hat, wir haben das ja gehört von der Prüfung, sie hat dem göttlichen Willen ihren Willen aufgeopfert, sie hat ihm dieses Opfer dargebracht. Und zwar nicht nur für diesen Augenblick, sondern für ihr ganzes Leben. Und da sie das im göttlichen Willen getan hat, ist das ein fortwährender Akt. Und wir können das jeden Morgen tun, indem wir der Mutter Gottes sagen, ich opfere dir meinen Willen auf. Ich lege diese Aufopferung in deine Aufopferung. Nimm da schon meine Aufopferung mit zum Vater. Übergib sie der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Binde sie mit deinem Willen an den göttlichen Thron. Denn das ist das, was sie getan hat, als sie ihren Willen aufgeopfert hat. Sie hat gesagt, ich will diesen Willen nicht kennenlernen. Ich binde ihn an deinen göttlichen Thron. Und einmal hatte ja Luisa die Vision, wo sie, ich glaube die Schwester Monika hat es schon erwähnt, wo sie dann den Willen der Mutter Gottes, die hat die Mutter Gottes wie tot auf dem Schoß des Vaters gesehen. Und dann hat sie sich selbst auch wie tot auf dem Schoß des Vaters gesehen. Und da wurde ihr eben erklärt, oder der Herr sagte es ihr, das ist dein Wille, er ist wie tot, er ist gestorben. Und wir erfahren in einer der Betrachtungen, wo die Mutter Gottes sagt, wir sollen sprechen, ich weiß nicht mehr, bei welcher Situation, da sagt sie, das bezieht sich auf die Auferstehung, als die Frauen zum Grab kamen, da sagte der Engel, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und so sollen wir sprechen, mein Wille ist nicht mehr da, er existiert nicht mehr. Er ist sozusagen im göttlichen Willen gestorben, In mir lebt und regiert jetzt der göttliche Wille. Ich bin auferstanden im göttlichen Willen. Der Herr vergleicht das, eben dieses Leben im göttlichen Willen. Die Seelen, die im göttlichen Willen leben, sie sind in seiner Auferstehung repräsentiert. In seiner Menschheit nach der Auferstehung. Die Weihe an den göttlichen Willen und die Einübung in diese Hingabe führt die Seele zur Auferstehung. Alle Gnaden, die wir in den Sakramenten empfangen, können sich in vollem Maße auswirken. Der sagt, für die Kinder im göttlichen Willen ist es nicht mehr die Speise, für die Kranken. Bei den anderen ist es so, oder ja, solange wir aus unserem menschlichen Willen leben, ist es so, ja, wir empfangen ein paar Gnaden in den Sakramenten, aber wir sind immer, wie sagt er, kranke Gesunde oder gesunde Kranke. Wir kommen nie zur Fülle. Es wurde ja einmal in einem Bild gezeigt, die Seele, die aus ihrem menschlichen Willen lebt, ist wie ein Mensch, der in seinem Kindheitsalter stecken geblieben ist, der nicht ausreifen konnte, der körperlich in einem Kinderleib lebt. Und so die Seele, die jetzt in den göttlichen Willen eintritt, wo die Mutter Gottes sozusagen mit ihrem Sohn diese Auferstehung an uns vollzieht, sie wird zur vollen Reife gelangen. Die Sakramente können sich in ganz anderem Maße dann in uns auswirken. Es wird dann die Speise für die Starken und die Gesunden sein, sagt der Herr. Dann hat Luisa noch ein schönes Stoßgebet geschrieben, das kann man auch wieder am Rosenkranz dann beten. Triumphierende Königin, raube mir meinen Willen und gewähre mir den göttlichen Willen. Raube mir meinen Willen. Triumphierende Königin. Also, wir bitten die Mutter Gottes, dass sie über unseren Willen triumphiert. Und dann uns den Willen raubt. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Das finden wir in der Stundenuhr, die wir uns zu eigen machen können. In der Stunde, wo Jesus im Kerker gefangen ist, da wurde er auf eine sehr schmerzvolle Weise an eine Säule gebunden, sodass er konnte sich kaum abstützen. Er hing so mit, ja, er war so hochgebunden an die Säule, er konnte nicht richtig stehen, er konnte sich in keiner Weise abstützen. Er war mit Ketten und mit Stricken an diese Säule gefesselt und dieser Kerker, das war eigentlich eine Kammer, wo man Unrat hingeworfen hat. Es muss also auch sehr gestunken haben da drin und es war stockdunkel. Und so sagt der Herr, das ist der Zustand der Seele, die in der Sünde lebt. Sie ist gebunden und gefesselt, unfähig, etwas Gutes zu tun. Sie lebt in der Finsternis, weil sie ist des Lichtes der Gnade beraubt und sie muss den Gestank der Sünde ertragen. Und dann sagt der Herr, er wollte dieses erleiden, damit wir davon auch daraus Nutzen ziehen können. Wir können ihn also bitten, Herr, mit den Ketten und den Fesseln, mit welchen du gebunden warst in diesem Kerker, bitten wir dich, binde meinen Willen an den deinen. Binde und fessele meine Leidenschaften, alles, was in mir noch nicht Liebe geworden ist, was ungeordnet ist. Binde und fessele es mit diesen Ketten. Und es sind ja Ketten der Liebe, die der Herr getragen hat. Er hat sie aus Liebe getragen. Er wollte gefesselt werden. Wir haben ja gestern gehört, der Herr hat bestimmt, was er leiden wollte. Und jedes Leiden in der Passion hat eine tiefere Bedeutung in Bezug auf die verschiedenen Arten der Sünden. Also wenn jemand auch gebunden ist, immer wieder in bestimmte Sünden fällt, da wo so eine gewisse Bindungen bestehen, opfern wir ihm diese Ketten, diese Fesseln auf, damit er uns von diesen Sünden befreit und damit wir gebunden und gefesselt sind an den göttlichen Willen. Und da es Ketten der Liebe sind, ist es eben so, dass wir ja, uns freiwillig, dass wir freiwillig an den göttlichen Willen gebunden sein wollen. Wir wollen, dass er in uns die Herrschaft übernimmt. Jetzt sagt die Mutter Gottes am siebten Tag im Buch der Jungfrau Maria, gibt sie eine Verheißung, die Verheißung der Mutter an ihr Kind. Sie verspricht uns, ihren Kindern, dass auch wir in den Besitz der Gabe gelangen können, wenn wir in gleicher Weise wie sie auf das Leben unseres Eigenwillens verzichten. Und damit uns das leichter gelingt, klärt sie uns noch einmal auf über alle Übel, die der menschliche Wille, wenn er sich vom göttlichen Willen löst, in uns bewirkt. Und der Herr tut das in den 36 Bänden ebenfalls. Und er sagt, jedes Mal, wenn wir eine Wahrheit darüber in uns aufnehmen, über die Übel des menschlichen Willens, schließt er diese Türen in unserer Seele. Er verschließt die Türen unseres menschlichen Willens, die nach unten führen. Und öffnet uns die Türen des göttlichen Willens, das sind die Treppen, die nach oben führen, in den Himmel. So drückt er das aus, wie ein Treppenhaus, sagt er. Die Türen des menschlichen Willens führen die Seele durch die, das ist wie das Schwergewicht einfach, der Stein fällt nach unten und so zieht unser menschlicher Wille uns nach unten. Und die Heiligen, die mussten mächtig kämpfen gegen diese Schwerkraft des menschlichen Willens, diese Schwerkraft des Bösen, um irgendwo ja, mit viel Mühe und Anstrengung sich die Tugenden zu erwerben und um nach und nach von dieser Schwerkraft frei zu werden. Jetzt gibt der Herr uns eine zusätzliche Gnade, indem er sagt, wenn ihr diese Übel des menschlichen Willens kennenlernt, die ich euch da mitteile, verschließe ich in eurer Seele diese Türen und öffne euch die Türen, die euch in das Reich des göttlichen Willens führen. Die Mutter Gottes sagt, meine Tochter, höre deine Mama. Ich sah dich überrascht, als ich dir die Geschichte der Besitzergreifung des Reiches des göttlichen Willens erzählte. Aber wisse, dass auch dir das gleiche Glück beschieden ist, wenn du dich entschließt, nie mehr deinen Willen zu tun. Dann wird der göttliche Wille seinen Himmel in deiner Seele bilden. Du wirst die göttliche Unzertrennlichkeit wahrnehmen. Dir wird das Zepter der Herrschaft über dich selbst gegeben werden, über deine Leidenschaften, und du wirst nicht mehr Sklavin deiner selbst sein. Denn allein der menschliche Wille erlegt der armen Kreatur die Sklaverei auf, beschneidet ihr die Flügel der Liebe gegen jenen, der sie erschaffen hat. Der menschliche Wille nimmt ihr die Kraft, die Stütze und das Vertrauen, sich in die Arme ihres himmlischen Vaters zu werfen. Und somit kann die Kreatur weder die Geheimnisse des Vaters noch die große Liebe, mit der sie vom Vater geliebt wird, erkennen. Und deshalb lebt die Kreatur als Fremdling im Haus ihres göttlichen Vaters. Welche Entfernung reißt der menschliche Wille zwischen Schöpfer und Kreatur auf? Höre mich also an und mache mich glücklich. Versprich mir, deinem Willen kein Leben mehr zu gestatten, und ich werde dich ganz mit dem göttlichen Willen ausfüllen. Maria weiß natürlich, dass wir von uns aus dazu nicht in der Lage sind, und deshalb will sie in uns vollbringen, was wir tun sollen, denn der Herr hat ihr diese Gnaden anvertraut, dass die, es muss ja eine Umwandlung in uns dann geschehen. Und sie ist es, die diese Türen unseres menschlichen Willens, also die Leidenschaften, die ungeordneten Anhänglichkeiten, verschließen kann, die Neigungen zum Bösen. Und sie flößt uns ihre Tugenden ein, die Liebe zur Heiligkeit, zur Wahrheit, zur Reinheit, zur Keuschheit. Sie flößt uns das ein, denn sie besitzt diese Dinge alle. Und das ist ihr Eigentum und sie darf es ihren Kindern schenken, in ihre Kinder einfließen lassen. Aber wir müssen bereit sein und wir müssen sie darum bitten. Dadurch, dass wir sie bitten, zeigen wir ihr ja, bekunden wir ihr ja ihren Willen, dadurch disponieren wir uns, die Gabe zu empfangen. Der Herr sagt immer, die Bitte disponiert die Seele. Um uns zu helfen, das ist jetzt vom 12. Tag, um uns zu helfen, in das Leben mit dem göttlichen Willen einzutreten, um uns zu helfen, in das Leben mit dem göttlichen Willen einzutreten, hat sie durch ihre kleinen täglichen Akte für ihre Kinder die Nahrung und alle Gnaden vorbereitet, damit wir an ihrer Hand diesen Schritt vollziehen. Und sie zeigt uns, wie wir alle unsere täglichen Akte mit ihren Akten vereinigen können, damit der göttliche Wille auch in uns sein Leben bilden kann. Und sie selbst wird es sein, die in unseren Akten das Leben des göttlichen Willens bildet. So spricht sie zu Luisa: Tochter meines Herzens, du sollst wissen, als mein Leben hier unten begann, da breitete der göttliche Wille seine Herrschaft in allen meinen Akten aus, also auch in ihren Atemzügen, in ihren Herzschlägen. Denn als Kind in der Wiege konnte sie ja noch keine wirklich aus unserer Sicht bedeutsamen Akte tun. Meine Gebete, meine Worte, meine Schritte, die Nahrung und der Schlaf, die ich genoss, die kleinen Dienste, die ich meiner Mutter Anna erwies, waren vom göttlichen Willen beseelt. Und jetzt kommt ihre Mutterschaft, die sie schon von Beginn an besaß. Da ich dich immer in meinem Herzen getragen habe, rief ich dich als meine Tochter in alle meine Akte. Ich rief deine Akte in die meinen, damit sich auch in deinen Akten das Reich des göttlichen Willens ausbreite. Betrachte, wie sehr ich dich geliebt habe. Wenn ich betete, rief ich dein Gebet in meines, damit deines und meines mit demselben Wert und mit derselben Macht aufgewertet würden, so wie es der Wert eines göttlichen Willens war. Wenn ich sprach, rief ich deine Worte herbei. Wenn ich ging, rief ich deine Schritte herbei. Und als ich die mit der menschlichen Natur unumgänglich verbundenen kleinen Handlungen verrichtete, so wie das Wasser holen, sauber machen, meiner Mutter zu helfen, das Holz zum Feuer machen zu bereiten und vieles mehr, da rief ich in diese Akte deine gleichen Akte herbei, damit diese von dem göttlichen Willen bereichert würden, damit sie der Reichtümer teilhaftig würden, die im göttlichen Willen enthalten sind und sich sein Reich in meinen und in deinen Akten ausbreite. Also wir können bei allem, was wir tun, wirklich sagen: Mutter, nimm meine Atemzüge in deine Atemzüge auf, nimm meine Herzschläge in deine Herzschläge auf. Nimm meine Worte in deine Worte auf, meine Gedanken in deine Gedanken. Also sind ja alles erstmal innere Akte auch. Unsere Gedanken, wie sehr werden wir von unseren Gedanken bestimmt, die in uns sind. Und häufig wissen wir ja gar nicht, woher diese Gedanken alle kommen. Wir sind wie so ein Radioempfänger, der da empfängt, was da alles kommt und in uns aufsteigt. Und da ist viel Ungeordnetes bei, wo wir nicht wissen, aus welchen Quellen das kommt. Denn die Mächte der Finsternis versuchen auch Einfluss auf uns zu nehmen. Also ist es wichtig, unsere Gedanken in die Gedanken unserer lieben Mutter zu verschließen. Und wenn heftige Versuchungen kommen, böse Gedanken oder auch böse Regungen gegen andere Menschen, Zorn, Groll, wenn wir die Mutter Gottes bitten, dass sie die Dornenkrone Jesu um unsere Gedanken legt, um unseren Geist. Die Dornenkrone Jesu ist wie eine Festung, durch die nichts Böses eindringen kann. Und sie sticht natürlich auch nach innen. Und der Herr sagt ja, dass das notwendig ist, dass er uns schon mal stechen muss. Das sagt er, damit die schlechten Säfte ausfließen. Damit wir die schlechten Säfte der Selbstüberhebung, der Selbstgefälligkeit, ja, also für alles Schlechte, was sich in unsere guten Absichten einschleichen kann. Deswegen sticht er uns, lässt Widersprüche zu in unserem Leben. Also, wir kennen das alle, sodass wir dann gezwungen sind, uns wieder in uns zurückzuziehen oder auf uns zu besinnen und auf den Herrn auszurichten, weil wir einfach merken, das, was uns umgibt oder wo wir unsere Befriedigung suchen, das bringt uns nur Ärger. Das sind diese Stacheln, die Dornenkrone, die die Mutter Gottes auch um uns legt. Wir können sie bewusst darum bitten. Das ist alles Schutz, den der Herr uns gegeben hat. Er hat gesagt, ich habe euch alles bereitgestellt, damit ihr im göttlichen Willen leben könnt. Besonders seine Leiden sind für uns eine Hilfe, damit wir im göttlichen Willen leben können. Und natürlich, wenn er uns seine Leiden als Hilfe gibt, dann spüren wir natürlich auch diese Leiden. Wenn jemand sich als Sühnopfer geweiht hat, dann wird er die Erfahrung machen, dass plötzlich Leiden auftreten, von einer Sekunde auf die andere, wo er sagt, es hat eigentlich jetzt mit meiner äußeren Situation gar nichts zu tun. Dass einen eine Schwere überfällt oder ein innerer Schmerz, wo man nicht weiß, wo kommt der her. Und der hört auch genauso plötzlich wieder auf. Da kann man immer von ausgehen, da legt der Herr uns jetzt seine Leiden in unser Herz. Und das spüren wir dann. Und das sind auch alles Hilfen, damit wir im göttlichen Willen leben können. Da dürfen wir uns nicht verwirren lassen, wenn wir jetzt denken, da ich habe mich doch dem göttlichen Willen geweiht, wieso treten denn da jetzt wieder solche Schwierigkeiten in meinem Leben auf? Ja, der Herr lässt das zu. Er führt uns, wenn wir ihm unseren menschlichen Willen weihen und übergeben durch die Mutter Gottes, übernimmt er die Verantwortung für die Führung unserer Seele. Er übernimmt die Verantwortung und dann führt er uns eben auch durch viele Ereignisse, die in unserem Leben auftreten. Und die Mutter Gottes lehrt Luisa, betrachte alles, was dir begegnet in deinem Leben, als aus der Hand Gottes kommend. Der Herr sagt dir in einer der ersten Bände, wenn dir Menschen widersprechen oder du sollst nicht auf diese Menschen schauen, sie sind nur das Werkzeug in meiner Hand. Du musst auf mich schauen in diesen Schwierigkeiten. Die sind nur das Werkzeug. Wir schauen aber dann auf die Menschen und werden dann ärgerlich und denken, was fällt dem ein da? Wieso tut er mir das an? Und dann geraten wir schnell in Groll und Ärger gegen diese Person. Nein, wir müssen das so betrachten. Der Herr wirkt durch diese Person jetzt in mir. Es ist der Herr, wie ein Buch von Romano Guardini heißt. Es ist der Herr. Oder wie Petrus sagt, als sie die Netze einziehen. Und Johannes sagt, es ist der Herr. Ja, in diesen Dingen begegnet uns der Herr. Wir müssen uns das nur immer wieder bewusst machen. Also der Herr übernimmt die Führung über unsere Seele. Und deswegen müssen wir uns angewöhnen, alles, was uns begegnet in unserem Leben, aus der göttlichen Perspektive zu betrachten. Nicht mehr aus der menschlichen Perspektive. Weil das ist unser menschlicher Wille, der dann sofort dann kommt, das ist ungerecht, so darf das nicht sein, das ist nicht mehr in der Wahrheit. Nein, wir müssen, das können wir gar nicht beurteilen. Der Herr übernimmt die Verantwortung und wir müssen lernen, die Dinge aus seiner Sicht zu betrachten. Und so ruft die Mutter Gottes uns natürlich auch in ihre Schmerzen, wenn wir etwas zu leiden haben. Komm doch, leg doch diesen Schmerz in meine Schmerzen. Dann ist er umhüllt, dann kann ich ihn umwandeln in göttliches Leben. Das werden wir auch noch gleich erfahren. Jetzt kommt die Enttäuschung der Mutter Gottes. Wie oft rief ich dich und deine Akte, aber zu meinem größten Schmerz blieben die meinen allein. Und ich sah die deinen wie verloren in deinem menschlichen Willen. Wie schrecklich es auszusprechen. Sie bildeten nicht das göttliche, sondern das menschliche Reich. Das Reich der Leidenschaften und der Sünde, der Unglückseligkeit und des Unglücks. Deine Mama weinte über dein Unglück. Bei jedem Akt des menschlichen Willens, der dich in einen unglücklichen Zustand versetzt, vergieße ich meine Tränen, damit du das große Unheil begreifst, das du dir selbst bereitest. Darum höre, meine Tochter, wenn du den göttlichen Willen erfüllen willst, wirst, werden dir rechtmäßig die Freuden und Glückseligkeiten geschenkt und alles ist dann gemeinsames Gut zwischen dir und deinem Schöpfer. Die Schwächen, das Elend werden von dir genommen. Du wirst die teuerste meiner Töchter sein. Ich werde dich in meinem Reich halten, um dich immer im göttlichen Willen leben zu lassen. Der Herr lehrt Luisa, dass neben dem Ozean der Schmerzen, der ihn ständig umgab, auch ein Ozean der Freude und der Glückseligkeit war. Er sagt, der Schmerz kann nicht in den göttlichen Willen eintreten, sondern der Schmerz bleibt in unserer Menschheit. Das hat er so Luisa auch erklärt, wenn sie hat sehr viel gelitten und er sagte, es bleibt in deiner Menschheit. Sie sagt zum Herrn einmal, wie kommt es, dass ich trotzdem einen inneren Frieden habe und manchmal auch eine innere Freude und gleichzeitig spüre ich diese Schmerzen, diese furchtbaren Schmerzen der Beraubung Jesu. Dann sagt er ja, der Schmerz bleibt in deiner Menschheit, solange du eben auf dieser Erde bist. Aber in den göttlichen Willen kann er nicht eintreten. Und so sagt er jetzt, lehrt er in einer anderen Lektion, dass er sagt, die Seelen verstehen nicht die Bedeutung des Schmerzes. In jedem Schmerz ist eine Glückseligkeit eingeschlossen. Das ist wie eine stachelige Frucht, eine süße Frucht, die von einer stacheligen Haut umgeben war, ist. So ähnlich wie bei Kastanien, die haben ja auch so ein Stachelkleid.
Oder die Dornen.
Aber es sind die Dornen da herum, aber er sagt, wenn die Seele ausharrt, wenn sie beständig ist und auf mich schaut in diesem Leiden, dann öffnet sich dieses Leiden und sie empfängt die Frucht. Und das ist das Geheimnis, warum, das lesen wir immer wieder bei verschiedenen Heiligen, warum sie sich nachher nach dem Leiden gesehnt haben, weil sie wussten, welche Frucht darin enthalten ist. Sie haben das erfahren. Und der Herr sagt, wenn du beständig bleibst im Leiden, dann öffnet sich diese Frucht und dann wirst du wieder ein Meer der Glückseligkeit erleben. Das wird immer abwechselnd sein im Leben der Seelen, die im göttlichen Willen leben, auch der Sühneseelen. Es gibt dann immer wieder diese Zeiten des Leidens, wo man durchhalten muss, auf den Herrn schauen muss und in diesen Leiden, wenn man beständig ist, dann öffnet sich sozusagen das Leben des göttlichen Willens und dann werden wir auch die Freude und die Seligkeit des göttlichen Willens in uns erfahren. Und das ist die Schwierigkeit, wir haben da noch nicht diese Erfahrung da drin, wir müssen da erstmal hinkommen. Wenn wir das mal erfahren haben, wie sich diese Leiden öffnen und mir Frieden und Seligkeit geben, dann werden wir nicht mehr so schnell irritiert sein, wenn Schwierigkeiten auftreten, dann sagen wir eben, ja, es ist der Herr, es ist der Herr. Und die erste Frucht, die er uns schenkt, ist der innere Friede. Und der Friede vertieft sich immer mehr. Das, wo alle Menschen eigentlich nachsuchen, wenn sie, ich sag mal, auch allen ihren Bedürfnissen, ihren Wünschen nachjagen, sie suchen letztlich den Frieden. Und den sie dann doch nicht finden können. Und deswegen müssen immer wieder neue Befriedigungen her, weil der Friede, der kommt nicht, der tritt nicht ein. Aber die Seele, die dann diesen Frieden erfährt und diese Erfahrung macht, die wird darin beständiger. Und bei Luisa war es mal, ich sag mal, für uns so unverständlich, als der Herr das Leiden aussetzte bei ihr, dann sagt sie, Herr, du liebst mich nicht mehr. Du liebst mich nicht mehr. Und in einem ihrer Briefe schreibt sie, die Leiden sind das Feuerholz für die Liebe. Wenn das Feuerholz fehlt, dann kann das Feuer nicht brennen. Die Leiden sind das Feuerholz für die Liebe. Und das heißt es, die göttliche Perspektive einnehmen. Wir müssen lernen, alles aus der Sicht des Herrn zu betrachten, im göttlichen Willen. Und die Schwierigkeiten, die uns begegnen, die Widerstände, auch das Unverständnis, es ist immer der Herr, der das zulässt. Das sind die Prüfungen, die er uns gibt. Und darin können wir ihm unsere Beständigkeit erweisen. Luisa fragte einmal, ja, wenn vor dir keine Seele bestehen kann, die nicht eine Prüfung durchgemacht hat, was wird die Prüfung für die Kinder des göttlichen Willens sein? Und er sagte, die Prüfung habe ich mir selber vorbehalten. Er ist der neue Adam. Für die Kinder im göttlichen Willen bleibt nur die Aufgabe einzutreten. Und dann denkt man natürlich, oh, das ist aber toll, da brauche ich ja gar keine Prüfung mehr zu machen. Aber dieses Eintreten und dem göttlichen Willen zu bleiben, das ist unsere Prüfung, die Beständigkeit. Eben wenn Schwierigkeiten auftauchen und der Herr lässt diese Prüfungen zu, er gibt uns dadurch die Gelegenheit, ihm unsere Beständigkeit zu zeigen und dadurch wird unser Entschluss immer fester. Er sagt, es braucht, um im göttlichen Willen leben zu können, den festen Entschluss. Und wenn Gott sieht zu einiger Zeit der Prüfung, dass wir festbleiben in unserem Entschluss, dass wir im göttlichen Willen leben wollen und in all diesen Schwierigkeiten daran festhalten, sagte, dann setzt der Herr sozusagen das Siegel darauf, was er eigentlich bei den anderen Seelen erst im Tod tut. Er setzt das Siegel darauf und dann wird die Seele darin unveränderlich in ihrem Entschluss. Das heißt nicht, dass wir noch unsere Menschlichkeit spüren. Luisa hat die bis zum Schluss gespürt. Da können immer noch Beunruhigungen auftreten oder auch innere Nöte, weil die inneren Leiden, wenn der Herr uns den Seelenzustand anderer Seelen auferlegt, das spüren wir. Wenn andere in Verwirrung sind, das kann plötzlich auch sein, dass wir das in einen Zustand kommen, das tragen müssen. Und dann aber trotzdem spüren wir, dass wir innerlich doch im Frieden sind, in der Tiefe der Seele. Wenn der Herr sieht, dass wir da beständig sind, setzt er sein Siegel darauf. Das heißt, wir werden trotz aller Schwierigkeiten, die auftreten, wir bleiben in diesem Entschluss, im göttlichen Willen leben zu wollen. Natürlich geschehen manchmal Dinge in unserem Leben, die wir selber auch nur schwer verstehen können. Und da müssen wir auch wieder sagen, es ist der Herr, ich muss ihm die Sorge überlassen, was er jetzt in meinem Leben verfügt. Ich weiß nicht, warum es so ist, ich kann es selber nicht verstehen, aber der Herr verfügt das jetzt so, es ist jetzt so. Und das ist in dieses kindliche Vertrauen zurückzukehren. Das Kind, der Herr stellt ja das Kind. Er sagt ja, wer nicht wird wie ein Kind, der kann nicht in das Reich Gottes eintreten. Gemeint ist, mit diesem kindlichen Vertrauen, so wie ein Kind seinen Eltern vertraute. Ein Kind versteht nicht alles, was die Eltern tun. Es vertraut einfach darauf, was die Eltern ihm sagen und erklären. Und so sollen wir dieses Vertrauen gegenüber dem göttlichen Willen haben. Er weiß, was er tut und warum er das tut. Der Herr hat ja für jede Seele eine spezielle Berufung vorbereitet, auch für die Seelen im göttlichen Willen. Und er formt uns für diese Berufung, für das, was er mit uns und durch uns tun will. Und er weiß natürlich, wo er da den Meißel ansetzen muss, so wie der Künstler, der eine Skulptur herausarbeitet. Der weiß, wo er den Meißel ansetzen muss und so tut der Herr das mit uns. Er setzt den Meißel an, so schreibt Luisa das. Sie braucht auch gerne diese Bilder in ihren Briefen. Das ist immer sehr schön, man kann es sich gut vorstellen. Und dann schreibt sie oft, ja, halte aus in diesen Schwierigkeiten. Willst du dem Gekreuzigten nicht ähnlich sein? Der Herr gibt dir dadurch die Gnade, ihm ähnlich zu werden. Und das ist ja, wovon auch Paulus spricht. Das ist unsere Berufung, dem Gekreuzigten ähnlich zu werden. Wir kommen nur in die Auferstehung durch das Kreuz. Das gilt auch für die Kinder des göttlichen Willens. Wir können nicht den Weg des Kreuzes übergehen. Und die Betrachtung der Stundenuhr hilft uns und schenkt uns die Gnaden, dass wir in den Leiden, die der Herr über uns verfügt, dass wir darin beständig bleiben, dass wir im Frieden bleiben, dass sie uns weiter voranbringen, dass sie uns umwandeln in seine Liebe. Denn wir sollen umgewandelt werden in seine Liebe. Wir sollen lebendige Hostien werden. Das ist unsere Berufung, das sagt der Herr. Deswegen spricht die Mutter Gottes bei Dom Gobbi von diesem eucharistischen Zeitalter. Wir können das so verstehen. Der Herr will uns in lebendige Hostien umwandeln. Wir sollen sozusagen das, nur noch das Gewand für seine Menschheit sein. Er will seine Menschheit in uns fortleben. Seine Menschheit. Er kann nicht mehr leiden jetzt in seinem verherrlichten Zustand. Und deswegen sucht er Seelen, die bereit sind, in welchen er diese, seine Menschheit weiterleben kann. Und dass die alle leiden sollen, zur Erlösung der Seelen dienen. Und wir wissen, wie sehr diese notwendig ist. Dieser ganze Glaubensabfall, den wir in der Kirche erleben, das kann nur geheilt werden durch Opfer. Und wenn du deine Kinder retten willst, geht das nicht ohne Opfer. Ohne Opfer gibt es keine Erlösung und keine Rettung der Seelen. Es geht nicht nur durch Gebet. Das Gebet hilft uns, diese Opfer zu tragen, uns darin mit dem Herrn zu vereinigen. Aber wir retten unsere Kinder nur durch Opfer. Anders geht es nicht. Und die Mutter Gottes, hier jetzt im 13. Tag, Triumph der Mutter Gottes im Opfer, jetzt kommt es. In diesem Kapitel lehrt uns die Mutter Gottes, dass sie mit der Gabe des göttlichen Willens alle Tugenden besaß, um die heroischsten Opfer zu bringen. Die Leiden und die Opfer sind dem göttlichen Willen Eroberungen und Triumphe. Das müssen wir uns merken. Es sind Eroberungen und Triumphe. Der Satan kann noch so sehr toben, er wird besiegt. Er ist besiegt durch die Leiden Jesu am Kreuz. Und er wird auch in unserem Leben besiegt, wenn wir uns mit den Leiden Jesu vereinigen, wenn wir die Leiden annehmen. Der Herr sagt mal in der Stundenuhr, als ich das Kreuz betrachtete, habe ich schon den Anteil einer jeden Seele gesehen an diesem Kreuz. Keine Seele kann dem Kreuz ausweichen, ob sie will oder nicht. Aber wenn wir erkennen, das ist das Kreuz des Herrn, er gibt mir ein paar Tropfen von diesem Kreuz, ich darf daran teilnehmen. Das ist eine Gnade, wie die Heiligen sagen. Es ist eine, die größte Gnade ist, wenn er uns Anteil an seinen Leiden gibt. Und das ist für uns so schwer zu begreifen. Aber im Himmel wird es uns die größte Herrlichkeit bringen. Und durch die Leiden, die Anteil an seinem Kreuz, dadurch werden wir eben auch, das fließt nachher wie ein neuer Lebenssaft in die ganze Kirche. Luisa fragte einmal, was ist der Platz der Seelen im göttlichen Willen in der Kirche, im Leib, deinem mystischen Leib? Sie dachte, der Herr würde jetzt sagen, ja, das ist das Herz. Er sagt, das ist die Haut. Die Haut umgibt den ganzen Leib. Durch das Haut, die Haut gehen alle Blutgefäße, die Gefäße versorgen alle Organe. Also umfassen die Seelen im göttlichen Willen mit ihren Akten den ganzen Leib der Kirche, versorgen alle Glieder der Kirche mit dem Blut der Gnade. Das ist die Berufung des Kinder im göttlichen Willen. Und das entspricht ja diesem Gebet, wir umfassen alle Seelen aller Zeiten. Die Haut umfasst den ganzen Leib. Also, Die Kinder im göttlichen Willen bilden die Haut für den mystischen Leib Jesu Christi. Es ist ja der Leib Jesu Christi. Also die Mutter Gottes hat eben, war fähig zu den größten Opfern. Wir sehen, das erste große Opfer brachte sie, als sie mit 3 Jahren in den Tempel ging. Das bedeutete die Trennung von ihren Eltern mit 3 Jahren. Wir wissen, was das bedeutet für ein Kind. Und sie hat dieses Opfer wirklich heroisch gebracht. Das Leben, die 15 Jahre im Tempel, waren kein Zuckerschlecken für sie. Wie oft wurde sie verleumdet? Wie oft wurden ihr schlechte Dinge unterstellt? Wie oft begegnete sie Unverständnis? Sie hat alle diese Leiden aufgenommen, weil sie eben die göttliche Sicht hatte. Und dann kam wieder ein Opfer. Sie hatte sich als Jungfrau geweiht und dann wurde, teilt ihr die Dreifaltigkeit mit, sie soll heiraten. Und sie sagt, ich weiß, der göttliche Wille tut mir nichts Böses. Also ist, sie ist nicht mit ihrem menschlichen Willen dazwischen gekommen. Nein, das geht gar nicht. Ich hab das Gelübde der Jungfräulichkeit, das kannst du nicht machen. Nein, sie hat ihr Fiat gesprochen und hat gewartet, bis der Herr die Umstände fügt. Sie hat abgewartet, wie der göttliche Wille handeln wird. Und das müssen wir auch lernen. Wir denken immer, wir müssen jetzt handeln und was tun. Nein, wir müssen lernen zu schauen, was will der göttliche Wille tun. Wie will er handeln, auch in unseren Prüfungen. Wir meinen immer, wir müssen die Dinge in die Hand nehmen. Das ist immer der menschliche Wille. Der versucht immer wieder da ins Spiel zu kommen. Und dann war es tatsächlich so, sie wurde gerufen zu den Oberen des Tempels und ihr wurde mitgeteilt, dass sie gemäß dem Brauch des Volkes Israel eben heiraten sollte. Ja, und dann, sie sagte in einer ihrer Lektionen, ich habe nie einen Mann geliebt. Ich habe die Menschen immer nur mit göttlicher Liebe geliebt, aber das hat sie dem Herrn überlassen. Und der heilige Josef, wie wir wissen, hatte auch das Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt. Er wurde in den Tempel gerufen als Nachkomme Davids, aber der hat nicht damit gerechnet, dass die Wahl auf ihn fiel. Und dann haben die ja diese Probe da gemacht. Jeder der Kandidaten bekam einen, ich glaube, Mandelblütenzweig. Ja, und sein Zweig fing an zu blühen. Also wusste man, Gott hat ihn ausgewählt. Ja, der war auch etwas irritiert. Und hat gesagt, ich habe doch Jungfräulichkeit, das Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt. Also der Herr geht schon manchmal merkwürdige Wege. Und die Mutter Gottes sagt, hätte ich da nicht zugestimmt, hätte ich das in Frage gestellt, hätte ich das ganze Werk der Erlösung verhindert mit einem einzigen Akt ihres menschlichen Willens. Und jeder hätte sicher gesagt, ja, das war gut, sie hat das Recht dazu. Das kann ja gar nicht sein, dass sie heiratet, dass Gott da sich nicht an seine eigenen Beschlüsse hält. Sie hat sich doch als Jungfrau geweiht. Aber wie sich nachher herausstellte, diese Vorsehung war ja notwendig. Nur der Mann konnte nach dem israelitischen Gesetz dem Kind den Namen geben. Also Jesus brauchte einen gesetzlichen Vater. Nur der Mann konnte das. Und die Ehe mit Josef schützte sie eben auch vor Verleumdung und vor, sonst hätte man sie als Ehebrecherin angesehen. Und dann eine weitere Situation in ihrem Leben. Josef sieht, dass sie schwanger ist. Und sie darf ihm nichts sagen. Sie sieht, wie sehr Josef leidet, wie er irritiert ist, wie er nicht weiß, was da los ist. Und hätte sie es ihm gesagt, hätte er es nicht verstanden. Also, was blieb ihr? Er konnte nur für ihn beten. Man musste den Zeitpunkt abwarten, bis Gott es selber gefiel, ihm das zu offenbaren. Das war eine Prüfung für die Mutter Gottes und es war eine Prüfung für den heiligen Josef. Und wenn der Herr solche Prüfungen zulässt, dann weiß er, welche Früchte er daraus ziehen will. Wir wissen das nicht. Wir geraten dann schnell in Verwirrung, wenn solche Prüfungen kommen. Also wir müssen lernen, wirklich zu hören, was willst du, Herr? Manchmal gibt er uns keine Antwort. Das ist schwer auszuhalten. Und trotzdem jeden Tag, Herr, zeige mir, was du willst, was du beschlossen hast. Deinen Willen will ich tun. Gestern haben wir gehört, wie die Mutter Gottes sagt, schau nur, lebe so, als wenn es nur dich und Jesus allein auf der Welt gäbe. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, das will ich so zum Abschluss jetzt sagen. Ich könnte noch so vieles sagen. Ich habe einen Vortrag gehört von einem Father Brown in den USA. Es war ein Priester des göttlichen Willens. Er hat seine Primiz auf dem Bett von Luisa feiern dürfen. Er ist vor 2 Jahren gestorben, mit 64, glaube ich, an Krebs. Und er sagte, ich höre immer wieder, dass dann Frauen oder Männer kommen und sagen, ja, ich kann aber nicht, mein Mann, der zieht da nicht mit. Und dann sagt er, die Entscheidung, ob du im göttlichen Willen lebst, ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Ganz allein. Du entscheidest dich, ob du im göttlichen Willen leben wirst, und niemand wird dich daran hindern können. Dafür sorgt Gott. Niemand wird dich daran hindern können. Aber es ist eine Entscheidung zwischen dir und Jesus. Und alles andere, den Ehemann, die Ehefrau oder was auch immer, Familie, was da irgendwo im Wege stehen sollte, wenn, was uns vielleicht hindern will, das müssen wir ihm überlassen. Es ist in seiner Verantwortung. Es ist in seiner Verantwortung. Und das war die Haltung der Mutter Gottes gegenüber dem heiligen Josef. Sie durfte ihm nicht sagen, nicht einmal aus Nächstenliebe. Die Nächstenliebe hätte es geboten, dass sie ihm das hätte sagen müssen. Sie durfte es nicht. Also, da haben wir mal so eine Vorstellung, wir denken dann immer mit dem göttlichen Willen, da jetzt wird alles viel einfacher und sowas. Ja, es stimmt schon in gewisser Weise. Wir lernen ja und üben uns darin ein, seiner Führung zu folgen. Und wenn du in schwierigen Situationen sicher sein willst, such dir einen Priester, der im göttlichen Willen lebt. Ja, das ist nicht so einfach. Aber wir müssen beten darum. Oder dass der Herr, wenn du in schwierigen Entscheidungsfragen mit einem Priester sprichst, das musst du für diesen Priester beten, dass der Herr ihn erleuchtet und durch ihn zu dir spricht. Und was er dir sagt, daran musst du dich halten.
Das kann der Herr aber auch einem anderen Priester sagen.
Ja, ich sage, er kann es auch durch einen anderen Priester tun. Du musst für den Priester beten, dass der Herr durch ihn spricht. Und vielleicht sogar fasten dafür, für diesen Priester, dass der Herr ihm diese Gnade auch schenkt, dass er da durchlässig wird, dass der Herr durch ihn sprechen kann. Diesen Weg ist auch Schwester Faustina gegangen. Und auch da, wenn der Priester dann widerspricht oder so, zu sagen, ja, es ist jetzt der Herr. Es ist der Herr. Das liegt in seiner Verantwortung. Es liegt nicht mehr in unserer Verantwortung. Und das müssen wir uns bewusst machen. Wenn wir ihm unseren Willen, die Rechte über unseren Willen abtreten, übernimmt er die Verantwortung für unser Leben und wie er uns führt. Das sind seine Wege. Ja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit.